MedExTeam Kompakt, der kompakte Podcast mit Einblicken in den Medizinprodukte-Alltag und die Praxiserfahrungen unter der MDR mit Daniela Penn.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unseren Podcast über die Auswirkungen der MDR auf die Medizintechnikbranche mit wichtigen Einblicken in das Thema klinische Daten und alle zugehörigen Schnittstellenthemen zum gesamten Produktlebenszyklus von Medizinprodukten anzuhören. Wir hoffen, dass Sie wertvolle Einblicke gewonnen haben. Bei Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wieder einmal ein herzliches Willkommen zu unserem neuen Podcast im Monat März, in dem wir uns wieder mit der klinischen Bewertung beschäftigen, und heute werden wir auf das Thema Stolperfallen, Problemstellungen, die mit der klinischen Bewertung entstehen, häufige Fehler, die gemacht werden können in einer klinischen Bewertung, beschäftigen und darauf näher eingehen, auch ein paar Beispiele dazu bringen. Und wir beide, das sind wieder Ella und ich, und wir führen Sie nochmal durch dieses Thema, um einfach ein bisschen besser vielleicht auch mit Rückfragen von benannten Stellen zurechtzukommen, die nämlich genau auf diese Punkte in der Regel fokussieren und eingehen. Starten wir doch erstmal mit so den allgemeineren Fehlern, die gemacht werden. Was sind denn da deine Erfahrungen, Ella, die du gemacht hast?
Ja, ich glaube, der erste Fehler, auf den wir eingehen heute, ist sehr früh schon dran, während wir die klinische Bewertung erstellen. Der passiert nämlich häufig im Clinical Evaluation Plan schon, also im CEP, dass wir da häufig sehen, dass da gar keine Strategie dahinter ist bei vielen Plänen, die wir bisher gesehen haben. Es ist nämlich wichtig, dass wir, wenn wir beginnen, schon dann im CEP uns überlegen, welche Route wollen wir wählen? Haben wir bereits klinische Daten oder haben wir noch gar keine und müssten eine Studie durchführen? Gibt es ein Äquivalenzprodukt oder haben wir ein Produkt, für das wir Leistungsdaten nehmen können und diese Route gehen können? Das ist eine wichtige Frage, die wir uns bereits im CEP stellen sollten und festlegen sollten.
Das ist die klinische Strategie, die ja Teil der Planungsphase ist und damit im Plan für die klinische Bewertung im CEP auftaucht. Genau, also wir müssen uns ganz klar überlegen, welche Route schlagen wir ein, also welche Strategie verfolgen wir mit der klinischen Bewertung. Wenn die nicht klar definiert ist, dann kann natürlich auch die klinische Bewertung nicht korrekt erstellt werden. Das heißt, es ist nicht klar, ob eigene klinische Daten herangezogen werden, ob Literaturdaten herangezogen werden zum Produkt oder zu Äquivalenzprodukten, was ja dann die Äquivalenzroute auch beinhaltet, oder ob eben Leistungsdaten herangezogen werden. Das ist ein Problem, das ganz ursächlich dann schon im CEP verankert ist. Genau. Und oft kommt es da auch schon zum ersten Denkfehler, weil auch das wird im CEP definiert.
Genau, und der nächste Fehler, glaube ich, der auch häufig schon im CEP passiert, ist, dass wir gar nicht festlegen, wie oft wollen wir denn die klinische Bewertung aktualisieren. Weil ich glaube, das ist auch bei vielen noch verankert, dass man quasi froh ist, wenn die klinische Bewertung erstellt ist, sie einmal in die Schublade legt und dann froh ist einfach, dass es erledigt ist sozusagen. Was man nicht bedenkt, ist, dass natürlich die klinische Bewertung ein lebendes Dokument sein sollte und immer wieder auch aktualisiert werden sollte oder beziehungsweise auch muss, je nachdem natürlich, was wir für eine Risikoklasse haben, häufiger oder weniger häufig.
Aber es muss, egal wie häufig, denn es ist ein kontinuierlicher Prozess, so ist es auch im Artikel 61 der MDR festgelegt.
Genau, und das sollten wir natürlich auch schon im CEP festlegen quasi. Wie oft wollen wir die oder müssen wir die klinische Bewertung aktualisieren und welche sozusagen Triggerpunkte nehmen wir, um unabhängig von dem regulären Intervall sozusagen trotzdem auch nochmal zu aktualisieren. Haben wir ein Vorkommnis oder haben wir neue Risiken?
Sicherheitsrelevante Ereignisse.
Genau. Das sollte alles auch auf jeden Fall eine Rolle spielen, auch bereits im ZEP.
Exakt. Und auch ein großes Problem, ein Fehler, den man oft im ZEP bereits macht, ist es, die Claims, die Endpunkte für die klinische Bewertung, nicht korrekt zu definieren und dafür auch keine oder ungenaue messbare Parameter festzulegen. Das ist eigentlich so der größte Fehler und auch das größte Problem, das dann bei der Bewertung durch die benannte Stelle oder auch durch die Behörde bei Klasse 1 Produkten, was durchaus geschieht, dann natürlich zu einem Problem werden kann im weiteren Verlauf. Was meinen wir damit mit unklar definierten Claims oder Endpunkten? Also oftmals sehen wir, wenn wir was zum Review reinbekommen, dass die klinische Leistung nicht ordentlich als klinische Leistung auch definiert wurde. Oftmals ist der Claim eher ein Leistungsclaim, also eher eine Beschreibung der Funktion des Produktes. Und die Definitionen für Leistung und klinische Leistung stehen ganz klar in der MDR und sind auch genauso definiert. Und so sind sie natürlich auch umzusetzen. Wenn ich natürlich jetzt für ein Produkt, nehmen wir mal einen Zahnarztstuhl, das kennt jeder, das ist auch ein Medizinprodukt, als klinische Leistung im Endeffekt, um die es ja in der klinischen Bewertung geht, den Claim aufschreibe, vorgeschriebene Verfahren und unterstützende Komponenten gelten zur Erleichterung der Infektionskontrolle und Aufrechterhaltung der Wasserqualität. Dann ist es keine klinische Leistung, sondern eine Beschreibung der Funktionsweise des Produktes. Ja. Aber es ist keine klinische Leistung. Und dazu kann man auch keinen messbaren Parameter definieren. Es gibt auch keine vorgeschriebene Verfahren. Was ist da messbar?
Ja.
Oder unterstützende Komponenten. Was ist messbar? Erleichterung der Infektionskontrolle ist auch nicht messbar. Und Aufrechterhaltung der Wasserqualität ist auch nichts Messbares. Also nichts konkret Messbares. Besser in dem Falle wäre es zum Beispiel so zu formulieren, wenn ich sage, die Behandlungseinheit entfernt Aerosole, Flüssigkeiten und Partikel effizient aus dem Mundraum und trennt diese sicher vom Abwasser, um eine hygienische und sichere Behandlungsumgebung zu gewährleisten. Warum ist es besser und warum ist es eine klinische Leistung? Denn diese Anforderung, die steht genau in einer Norm und die Norm, die kommt aus dem technischen State of the Art und legt für dieses Produkt praktisch Grenzwerte fest an die Mindestsaugleistung beispielsweise, an Anschlüssen. Und wenn ich dann sage, mein messbarer Parameter dazu, der ist die Mindestsaugleistung am Versorgungsanschluss, um eben Aerosole und Flüssigkeiten effizient aus dem Mundraum des Patienten ist, wir sind ja am Patienten dran und nicht nur rein technisch das Produkt zu betrachten hier. Wenn ich da praktisch die Mindestsaugleistung aus der Norm mit dem Produkt erfülle, dann ist diese klinische Leistung somit erfüllt und belegt. Also hier gehe ich natürlich über Leistungsdaten, das ist ganz klar, wir sind hier rein im technischen Bereich und ich lege dann praktisch gemäß der Norm fest, dass das Produkt die Mindestsaugleistung von größer gleich 250 NL pro Minute im Typ 1 erfüllen muss. Wo steht das? Das steht in der ISO 74942 und zwar sogar im Abschnitt 4.2 drin. Das ist ganz konkret aus dem State of the Art auch geholt, wie ich es machen muss, um zu zeigen, dass die klinische Leistung des Produktes erfüllt ist. Und daraus dann natürlich auch ein Benefit, ein Nutzen für den Patienten dann wieder resultiert. Und nicht einfach nur sagen, okay, ich erfülle vorgeschriebene Verfahren oder ich erfülle Normen. Ja, nein, das ist bei weitem keine konkrete Definition eines Claims, geschweige denn eines messbaren Parameters.
Absolut. Und wie du sagst, das ist aus dem State of the Art abgeleitet sogar. Und damit hängt auch der nächste Fehler, den wir mitgebracht haben, zusammen. Nämlich, was wir häufig sehen, ist, dass State of the Art eher eine kurze Beschreibung des Anwendungsgebietes ist, der Indikationen vielleicht noch, ja, vielleicht noch so ein bisschen darauf eingegangen wird, wie das Produkt überhaupt funktioniert. Dass man sagt, ja, okay, das Gebiet ist so das und das. Und es geht überhaupt um das Thema. aber das ist nicht so ganz, wozu das State of the Art im CER da ist, sondern es geht darum, wirklich den medizinischen State of the Art zu beschreiben, welche alternative Anwendungen gibt es zum Beispiel auch für diese Indikation oder welche ähnliche Produkte, welche wirklich messbaren Parameter werden mit solchen Produkten in klinischen Studien evaluiert, um, wie du gerade sagtest, eben Benchmarks rauszuziehen
und konkrete Claims und eben die messbaren Parameter daraus zu definieren. Es ist ja im Endeffekt so, dass ich diese Leistung, also die Funktion im technischen State of the Art des Produktes darstellen muss, anhand von eben auch Normen, technischen Daten im Grunde genommen, die ich da aufführe, indem ich natürlich die Funktionsweise des Produktes beschreibe aus technischer Sicht. Und im medizinischen State of the Art dann eher auf die Anwendung eingehen, auf die Therapie oder Diagnose, abhängig eben von dem Produkt, was es ist, und dazu alternativen Anwendungen und ähnlichen Produkten, wenn vorhanden, nach Studien schaue, was wurde überhaupt untersucht, was wird in Studien eigentlich bewertet, welche Daten werden eigentlich erhoben, um daraus dann auch meine Claims zu ziehen und die messbaren Parameter. Das ist eigentlich der Weg.
Ja.
Und wenn das nicht im State of the Art gemacht wird, dann kann ich auch keine Claims definieren. Also diese beiden Problemstellungen, die hängen ganz eng zusammen.
Ja, weil das Ziel ist quasi, unser Produkt auch mit dem State of the Art zu vergleichen. Genau, und deswegen am besten sogar noch ein Kapitel einbauen, um zu sagen, okay, diese messbaren Parameter haben wir gefunden im State of the Art.
Und die leiten wir ab und daraus resultieren jetzt unsere Claims.
Genau. Ein anderer häufiger Fehler, den wir bisher auch viel gesehen haben, kommt wahrscheinlich noch auch aus der MDD-Zeit. Und zwar, dass viele einfach dann automatisch die Äquivalenzroute, die du am Anfang auch erwähnt hattest, bei der Strategie wählen, ohne sozusagen aber die Äquivalenz zu belegen.
Das Problem ist, du hast es ja erwähnt, man bezieht sich da häufig noch auf die MDD, weil die Äquivalenzbewertung war damals der Goldstandard und man hatte ja auch schon die drei Kriterien, klinische, technologische und biologische Äquivalenz. Man hat da aber eigentlich immer angenommen, ja, die Produkte, die werden schon äquivalent sein. Es ist so ungefähr das gleiche Material. Das passt dann schon einigermaßen. Also Titanimplantat ist gleich Titanimplantat. Die waren dann alle äquivalent, ohne auf den Grad des Titans zum Beispiel zu schauen. Mhm. Und das wird meistens jetzt immer noch mit so gemacht, weil man es einfach so gewohnt ist. Aber da haben sich die Kriterien einfach verschärft. Es ist strenger in der Bewertung geworden, was wirklich noch äquivalent ist. Und gerade in der biologischen Äquivalenz wird viel mehr ins Detail geschaut. Da werden sogar die Leachables mit berücksichtigt, die Rückstände mit berücksichtigt, die Konzentration berücksichtigt. Und es ist nicht mehr einfach zu sagen, ja, das gleiche Material ist Silikon, Kunststoff ist Kunststoff, das ist äquivalent. Also das ist auch ein Problem. Es ist nicht so ein häufiges Problem, weil die Äquivalenzroute ja massiv abgenommen hat. Aber in den Fällen, wo die Äquivalenzroute beschritten wird, haben wir das schon gesehen, dass immer noch das alte Verfahren eigentlich angewendet wird, ohne auf die strengeren Kriterien dabei auch einzugehen. Ein viel wichtigeres Problem, würde ich aber sagen, ist das Thema mit der Literaturrecherche, was auch immer wieder zur Rückmeldung von der benannten Stelle führt. Denn es ist eine systematische, strukturierte, nachvollziehbare, reproduzierbare Literatursuche gefordert. Und oftmals ist da keinerlei Dokumentation dazu vorhanden. Es ist oftmals angemerkt, wie wurde das Appraisal durchgeführt, etc., etc., welche Ein- und Ausschlusskriterien gibt es. Die fehlen, die sind nicht genannt. Es wurde eine Literatursuche gemacht und völlig unstrukturiert werden dann Publikationen aufgeführt. Das ist auch ein häufiger Fehler, der da passiert, dem wir öfter schon begegnet sind. Da kann man natürlich auch ganz klar Abhilfe schaffen.
Ja, definitiv, wie du sagst. Wir müssen natürlich dokumentieren, welche Datenbanken haben wir überhaupt, in welchen Datenbanken haben wir überhaupt gesucht, welche Begriffe haben wir verwendet, wie haben wir dann auch wirklich bewertet. Und das alles macht man am besten natürlich auch mit einer Dokumentation des ganzen Prozesses. Und zwar mit einem Plan, wo wir das alles festlegen, welche Begriffe wollen wir verwenden, welche Datenbanken, welchen Zeitraum und so weiter, welche Kriterien wollen wir verwenden. einem Protokoll, wo wir das Ganze auch wirklich beschreiben, wie alles passiert ist.
Welche Treffer gefunden wurden, genau. Welche Publikationen gefunden worden sind, genau.
Genau, und natürlich dann auch mit einem abschließenden Bericht. Welche sind jetzt final eingeschlossen, welche sind final ausgeschlossen? Haben wir Publikationen zum eigenen Produkt? Das heißt, die sollten wir natürlich noch näher und genauer analysieren, betrachten. Ja, also nicht einfach nur sagen, okay, wir haben gesucht und das sind unsere Ergebnisse, sondern auch die Literatursuche sollte sehr genau dokumentiert werden.
Und die Ergebnisse fließen dann in den Bericht zur klinischen Bewertung mit ein. Genauso unstrukturiert ist manchmal die Benefit-Risk-Bewertung. Und wir finden immer noch in klinischen Bewertungen einen einfachen Satz, dass eben basierend auf allen Ergebnissen dieser klinischen Bewertung der Nutzen die Restrisiken überwiegt. Das ist dann das Ergebnis im Grunde genommen. Das reicht bei weitem nicht mehr aus. Also es wird praktisch eine wirklich strukturierte Benefit-Risk-Bewertung gefordert, wo genau das Sicherheitsprofil des Produktes basierend auf allen erhobenen Daten und bewerteten Daten in der klinischen Bewertung und eben auch der Nutzen, der belegt wurde durch die Claims, durch die messbaren Parameter etc., genau definiert nochmal wird, genau analysiert wird und genau gegenübergestellt wird.
Ja, absolut. Ein Satz reicht auf jeden Fall nicht aus, wie du sagst, sondern genau gegenüberstellen, was ist der Nutzen, was sind die Risiken, weil ansonsten kann man es auch einfach nicht belegen. Und der nächste Fehler ist, glaube ich, einer, den wir mitgebracht haben, der ist gar nicht im ersten Moment so klar, weil ich glaube, viele denken, ja, meine Webseite oder mein Marketingmaterial, zum Beispiel Social Media Postings und so weiter, die hängen ja gar nicht mehr so viel mit dem Produkt zusammen. Es ist ja nicht mehr die technische Doku, es ist nicht die klinische Bewertung, sondern es ist ja einfach nur ein Reel oder ein Posting. Was wir aber häufig sehen, ist, dass natürlich trotzdem auch Auditoren sich gerne das Marketingmaterial anschauen und dann auch vorbereitet in das Audit gehen oder auch während einer TikTok-Prüfung da gerne mal reingucken, um zu schauen, welche Claims werden denn so überhaupt über das Produkt getätigt. Und das ist ja sehr wichtig, dass wir da aufpassen, dass wir keine Claims haben, die so gar nicht vielleicht in der klinischen Bewertung auftauchen, sondern dass wir da dann plötzlich was ganz anderes versprechen, was wir mit unseren Daten noch gar nicht nachgewiesen haben. Oder vielleicht andere Indikationen nennen, die in unserer TikTok so gar nicht vorhanden sind. Das wäre auf jeden Fall ein Fehler, der uns da ja, zu Schaden kommen könnte.
Die Inkonsistenz in der technischen Dokumentation dann, denn man darf nicht vergessen, wie du gerade gesagt hattest, dass die technische Dokumentation nicht nur die Dokumente eben in diesen Ordnern sind, die ja. Produktbeschreibung, das Risikomanagement, die ganzen Verifizierungsdaten etc. und die klinische Bewertung letztendlich, sondern dass natürlich auch alles, was an die Öffentlichkeit geht, Broschüren, Postings und alles, was dazu gehört, mit in die technische Dokumentation gehört und überprüft wird. Das darf man, wie du sagtest, nicht vergessen. Ja, jetzt haben wir Ihnen hier ein Portfolio an Problemen, Fehlerstellungen mal aufgeführt. Das sind natürlich bei weitem nicht alle, die passieren können. Es ist ein umfangreiches Dokument und da kann viel auch schief gehen oder falsch laufen. Das ist jetzt mal ein Überblick mit den am häufigsten vorkommenden Problemstellungen, mit denen wir auch zu tun haben. Ich denke, es hilft, sich mal damit auseinanderzusetzen, einfach es mal zu realisieren, auf was es eigentlich ankommt, was so das Wichtigste ist. Und dazu haben wir heute, so hoffe ich, natürlich auch einen kleinen Beitrag geleistet. Ich bedanke mich deshalb fürs Zuhören. Und wünsche Ihnen dann noch einen schönen Restmonat März und wir hören uns dann im April mit dem nächsten Thema zur klinischen Bewertung wieder.
Bis dahin!
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unseren Podcast über die Auswirkungen der MDR auf die Medizintechnikbranche mit wichtigen Einblicken in das Thema klinische Daten und alle zugehörigen Schnittstellenthemen zum gesamten Produktlebenszyklus von Medizinprodukten anzuhören. Wir hoffen, dass Sie wertvolle Einblicke gewonnen haben. Bei Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.